Politik, Grenzwerte und Lüften. Unsere Bedürfnisse schützen. Die meisten von uns sind erstaunlich schlecht darin zu merken, wenn die Luft kippt. In Innenräumen braucht es oft jemanden, der aufs Klo geht und beim Zurückkommen »Hier ist stickige Luft« sagt, damit das Fenster geöffnet wird. Ähnlich wie wir Ungewolltes in unserem Atem nicht direkt erkennen, bleiben viele von uns auch lange in Jobs, die wenig motivieren, können ungute Gewohnheiten nicht einfach hinter sich lassen oder Beziehungen beenden, die unglücklich machen. Ungewolltes zu bemerken und zu ändern, obwohl es aushaltbar wäre, das gehört genauso zur Kunst des Lebens wie Zufriedenheit empfinden zu können. Aus der Geschichte geht hervor, unsere Atemluft ist seit mindestens 2400 Jahren ein Übungsfeld dafür. Immer wieder suchen wir in ihr nach Grenzen, die uns den Weg weisen, was sollen wir hinnehmen und was nicht. Erstens, Politik. Bis zum 17. Jahrhundert lässt die Politik schlechte Luft meist tatenlos zu. Schmutz gehört einfach irgendwie dazu, auch wenn Menschen immer mal wieder raue Stimmen von der Stadtluft bekommen oder etwa der Philosoph Seneca davon berichtet, außerhalb der Stadt erstaunlich wach zu sein, was laut historischen Berichten wahrscheinlich auf die Ammoniakdämpfe der damaligen Kohleverbrennung zurückzuführen ist. Als sich das Problem während der Industrialisierung zuspitzt, werden erste Maßnahmen ergriffen. Immer öfter erkranken Menschen durch ihre Arbeit. Sogenannte Nebelsuppenereignisse, bei denen aufgrund von Smog nur noch wenige Meter weit gesehen werden kann, führen zu höheren Schornstein und dem Verlagern einiger Industrien aufs Land. Das verschafft Verschnaufpausen, aber löst die Probleme nicht. Die Verbreitung des Autos im 20. Jahrhundert wirkt zunächst wie ein Segen für die Umwelt. Endlich werden Luft und Wasser nicht mehr von den Abfällen der Transportpferde verpestet, doch bald kippt die anfängliche Freude in Schreck. 1952, kurz nachdem der Nahverkehr in London auf motorbetriebene Omnibusse umgestellt wurde, kommt es zur absoluten Eskalation. Eine warme Luftdecke zieht über die Stadt und erzeugt ein Tiefdruckgebiet. Der Schmutz der Fabriken, Fahrzeuge und Kohleheizungen kann nicht mehr abziehen und staut sich an. Innerhalb weniger Stunden bildet sich ein pechschwarzer Nebel, der die Sichtweite bis zum eigenen Bauchnabel einschränkt. Busfahrer steigen aus und tasten sich an Häuserwänden entlang, um den Weg zu finden. Meist scheitern sie. Innerhalb weniger Tage erkranken und sterben 12.000 Menschen. Wer denkt, dass dieses Ereignis sofort weitreichende Maßnahmen auslöst, irrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Menschen obdachlos, der Wirtschaft geht es noch schlecht. Wie die traumatisierte Ehefrau eines aggressiven Alkoholikers kümmert sich die Politik erst um das Gröbste, ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Das erscheint in dieser Zeit wichtiger als gute Luft. Doch ein erster Schritt ist getan. Der Gedanke, dass es auch anders gehen muss, ploppt auf. 4 Jahre später kommt der erste Clean Air Act Englands zur Vermeidung ähnlicher Ereignisse. Dieser Clean Air Act ist nicht streng genug. 1962 wiederholt sich die Geschichte. Auch in Deutschland steigen damals Todesraten an Tagen mit hoher Luftverschmutzung um rund ein Drittel an. Auf den Totenschein steht dann Herzinfarkt, wenn Experten schon wissen, aufgrund verschmutzter Luft. Die sich wiederholenden Ereignisse werden nicht überall publik gemacht, doch in Fachkreisen sensibilisieren sie für das Thema. Langsam wird die Politik hellhörig. Sie beginnt sich für die Erkenntnisse der Forschung zu interessieren. Sogar die Industrie ist bereit mitzumachen. Die Folge? Das erste Mal in der Geschichte sinken einzelne Abgaswerte der Luft. Das schmerzliche Anstoßen, Zurückwanken, Wiederanstoßen und schließlich einen Weg finden – es erinnert an unser Laufenlernen und setzt sich bis heute fort. Als das Thema Luftgesetze abgehakt zu sein scheint, kommt es zum Waldsterben. In den 1970ern macht das Herabregnen von Schwefeldioxiden aus der Luft den Waldboden so sauer, dass kleine Tannen mit kürzeren Wurzeln einfach eingehen. Ein Drittel des europäischen Waldes wird beschädigt. Obwohl Gegenmaßnahmen von einigen als Milliarden-Dollar-Lösung für ein Millionen-Dollar-Problem bezeichnet werden, bleiben die Kosten weitaus niedriger als gedacht und die Natur erholt sich. Innerhalb von wenigen Jahren sinkt das Schwefeldioxid der Luft um bis zu 60%. Dieser Erfolg kommt gerade noch rechtzeitig. Die Phase des Verstehens ist kurz. Fast alles, über das wir heute reden, wenn es um Luftverschmutzung geht, wurde erst in den letzten Jahrzehnten verstanden. In den 80er Jahren wird der Zusammenhang von CO2 und Klima einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seit den 90ern ergründet die Wissenschaft einen Schadstoff nach dem anderen. Auf die Schwefeldioxide des sauren Regens folgte Ozon, dann Stickstoffoxide und schließlich Feinstaub. Erst seit wenigen Jahren gibt es zudem genauere Modelle, um Luftverschmutzung zu berechnen. Und tatsächlich haben seitdem erstmals alle großen Industrienationen mehrere Schadstoffe gleichzeitig reduziert. Eine unangemessene Euphorie soll das nicht auslösen. Es gibt noch viel zu tun. Lobbyismus und Trägheit stemmen sich dem Handeln entgegen und die Uhr tickt. Doch es ist eben auch wichtig anzuerkennen, von wo wir kommen und wo wir heute stehen. Das zeigt, dass wir nicht machtlos sind. Politik, Industrie und Gesellschaft haben schon viel bewegt. Wenn wir es wirklich wollen, kann es gemeinsam gelingen. Zweitens: Grenzwerte. In einem umfunktionierten Luftschutzbunker nahe Münster wird seit 1985 die Schadstoffbelastung der Deutschen überwacht. In mittlerweile über 400.000 Proben können auch noch Jahre später Chemikalien entdeckt und ihr Anstieg und Abfall in unserer Gesellschaft auf das Mikrogramm genau nachvollzogen werden. Manche Nebenwirkungen lassen sich erst mit der Zeit verstehen. Auch die tatsächliche Effektivität von Maßnahmen lässt sich von dort aus überprüfen. 1988 wurde in Deutschland die Zugabe von Blei in Benzin verboten. Seitdem gab es dieses an Zapfsäulen bleifrei. In den folgenden Jahren sank der Bleigehalt in Blutproben um durchschnittlich 87%. Wie auch PFAS und andere Stoffe startete Blei als etwas, das unser Leben angenehmer machen sollte. Durch Bleizugaben wurden Wasserrohre leichter formbar, Wandanstriche wasserfest und Automotoren liefen ruhiger und länger. Gelangt es in den Körper von Menschen, führt es jedoch zu einer Fülle von unerwünschten Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Blutarmut und Nervenschäden. Eigentlich wussten wir das. Die Verwendung in Rohren und Farben wurde schon vor den 1920er Jahren verboten. Doch bei Benzin dauerte es länger, denn das darin enthaltene Blei verpuffte unsichtbar in der Luft. Erst als Forschende in den 1970er Jahren zufällig darauf stießen, dass mehr als 77% der Bevölkerung in den USA erhöhte Bleiwerte im Blut aufwiesen und es nachweislich Krankheiten verursachte, wurde wieder daran gedacht, dass Blei über Auspuffabgase in die Atemluft gelangte und über die Lungen ins Blut. Das war einer der Startschüsse für Biobanken wie jene bei Münster. Weil das Ungewollte der Moderne häufig unsichtbar ist, braucht es klare Grenzwerte, um dagegen vorzugehen. Auf der Suche nach ihnen schweift der Blick deshalb zurück zu ihr. Zu unserer Lunge mit ihren Härchen, ihrem Schleim und ihren Fresszellen. Insgesamt wiegt sie gerade einmal 600 Gramm. 350 Gramm rechts, 250 Gramm links. Ihre Kapazität, Schmutz zu bewältigen, ist begrenzt. Wo ihre Grenzen liegen, wurde in den letzten 20 Jahren intensiver beforscht als je zuvor. Die Studien zur Luftqualität sind vielseitig. Mal atmen Menschen dafür Autoabgase durch Masken, oder aber es werden in einer Stadt nach der Stilllegung einer Fabrik, die viel Smog produzierte, Krankheits- und Todesraten untersucht. Oft werden auch Krankenhauseinweisungen und Todeszahlen mit den Zahlen örtlicher Luftmessstationen korreliert. Seit neuestem gibt es das auf den Meter genau, mit Luftmessungen vor der privaten Haustür per Satellit aus dem All. Einzeln sagen solche Erhebungen wenig aus. Zusammengenommen und über viele Jahre hinweg werden Studien jedoch aussagekräftig. Plötzlich zeigen sich Parallelen von einer stillgelegten Fabrik im mittleren Westen der USA zur Einführung des Rauchverbots in Bars und Restaurants in Barcelona. Krankenhauseinweisungen lassen sich nach dem Anteil bestimmter Schadstoffe in der Luft sortieren. Steigen die Beschwerden der Menschen überall mit der Luftverschmutzung oder der Erhöhung eines speziellen Schadstoffs an, egal wie das Wetter ist oder ob sich in der Prüfungszeit viele krankschreiben lassen, dann wird eine Aussage belastbar. Diese Art von Forschung ist langsam, aber gründlich. 16 Jahre Forschung und über 500 Fachartikel waren nötig, damit die Weltgesundheitsorganisation neue Grenzwerte für Luftverschmutzung festlegte. Die aktualisierten Zahlen von 2021 sind strenger als die vorigen von 2005. Sie zeigen, dass wir erhöhte Werte gut wegstecken, aber dazwischen immer wieder Pausen brauchen. So kann das Gas Stickstoffdioxid, NO2, tageweise ruhig auf 25 Mikrogramm pro Kubikmeter ansteigen, stundenweise sogar auf bis zu 200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Doch im Jahresdurchschnitt lassen sich gesundheitliche Folgen schon bei Werten über 10 Mikrogramm pro Kubikmeter nachweisen und nicht mehr wie zuvor angenommen erst ab 40 Mikrogramm. Auch für feine Partikel, PM2,5, die nach dem Einatmen ins Blut gelangen, und größere, PM10, die in den Atemwegen abgefangen werden, gibt es solche Daten. Das Erstaunliche an den neuen Werten ist, sie schützen nicht nur unseren Körper. Sie zu erreichen, würde auch einen großen Teil der für die Umwelt nötigen Maßnahmen abdecken. Wer nachsehen will, ob die Luft vor der eigenen Haustür diesen und anderen Werten gerecht wird, kann das online und mit speziellen Apps tun. In einigen Wetter-Apps sind die aktuellen Schadstoffwerte vor Ort einzeln aufgelistet. Hier dafür die wichtigsten Grenzwerte der WHO im Überblick. Angegeben sind die Werte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Für NO2 ist der Tagesgrenzwert 25. Das entspricht den oft angegebenen 13 ppb. Für PM2,5 ist der Tagesgrenzwert 15. Und für PM10 45. Alle Tagesgrenzwerte können an 3 bis 4 Tagen pro Jahr ohne signifikante Langzeitfolgen überschritten werden. Deshalb sind Jahresgrenzwerte niedriger als Tagesgrenzwerte. PFAS sind ein Bestandteil der PM-Werte. Ihre kleinsten Größen, Bestandteil der PM0,1-Fraktion, werden aktuell noch nicht von Luftmessstationen erfasst. Menschen mit sensiblen Atemwegen, wie bei Asthma, müssen für Grenzwerte nicht unbedingt in einer Tabelle nachsehen. Ihre Lungen spüren oft sehr direkt, ob eine Grenze überschritten wird, und stellen daraufhin die Atemwege auf, eng, niesen oder husten. Manche der sensiblen Lungen reagieren besonders empfindlich auf Stickstoffdioxid, andere auf Schimmelsporen aus Zimmerwänden. Wieder andere zeigen mit gereizten Augen und hüstelnd erhöhte Werte des Gases Ozon. Wer einen solchen Menschen in seiner Nähe hat, kann sarkastischerweise davon profitieren. Sensible Lungen reagieren auf Schadstoffe mitunter schon bei Werten, die für andere erst auf Dauer schädlich wären. In Studien wird deshalb angegeben, wo Stunden- und Tagesgrenzwerte beginnen, und das verschafft dem Rest der Bevölkerung einen Sicherheitspuffer. Auch am Unangenehmen tasten wir uns voran. Beim ersten selbstgemachten Feuer, dem ersten Kohlekraftwerk oder Auto war anfangs nicht klar, welche Folgen diese Dinge haben würden. Bis wir den Brandschutz so in den Griff bekamen, wie es heute der Fall ist, fackelten wir durch die einst neue Fähigkeit, Feuer zu machen, ganze Behausungen, Wälder und halbe Städte ab. Es war dabei nie eine Option, Feuer komplett aufzugeben oder jeden Einzelnen inständig zu bitten, einfach ab und zu aufs Feuermachen zu verzichten. Feuer war lebenswichtig. Die Vorteile überwogen die Nachteile. Blei in der Luft vermisst dagegen niemand. Was wir in Kauf nehmen und wie weit, ist keine Lotterie der Gefälligkeiten. Grenzwerte machen es zu einer klaren Sache. Drittens, lüften. Dass sich die Luft zum Lüften eignet, ist die Aufgabe der Politik, Industrie und Wissenschaft. Zu lüften ist das, was jeder einzelne Mensch tun kann. In Innenräumen ist Luftverschmutzung ein Phänomen für sich. Stoffe und Mengen, die draußen für uns nie zum Problem würden, verteilen sich dort auf deutlich weniger Raum. Partikel vom Kochen, aus Reinigungsmitteln, Kerzen und Kosmetika oder auch unsere Ausatemluft All das würde im Freien einfach weggeweht, doch hier sammelt es sich an. Laut Studien überschreiten etwa 66-78% der europäischen Klassenzimmer die zulässigen Grenzwerte für Kohlendioxid und Schmutzpartikel. Ab CO2-Werten von 1000 ppm, ca. 1800 Milligramm pro Kubikmeter, verändert sich der Blutfluss im Gehirn. Wir werden schneller müde, können nicht mehr so gut zuhören oder bekommen manchmal sogar Kopfweh. Ganz schön unpraktisch, wenn es ums Lernen oder Arbeiten geht. In Räumen mit vielen Menschen können CO2-Messgeräte oder zumindest regelmäßige Lüftungszeiten helfen. Ist es zu teuer, für alle Räume ein Messgerät anzuschaffen, reicht auch ein einziges, das hin und her geliehen wird, um richtiges Lüften zu lernen. Für Wohnungen gibt es laut Umweltbundesamt eine grobe Daumenregel. Im Sommer lohnt es sich, zweimal am Tag 20 bis 25 Minuten zu lüften. Am besten früh morgens und am Abend, da Temperatur und Ozongehalt der Luft dann in der Regel am niedrigsten sind. Die Kälte an kühleren Tagen hat immerhin diesen Vorteil. Durch den Temperaturunterschied tauscht sich Luft schneller aus. Statt 20 bis 25 Minuten reichen dann schon 3 bis 5 Minuten Stoßlüften, 2 bis 4 Mal am Tag. Wer im Wohnzimmer einen Altar aus Kerzen abbrennt oder rauchig ein Käsesteak anbrät, ist gut beraten, die Fenster einmal häufiger zu öffnen. Von zusätzlichen Luftreinigern profitieren Menschen mit Pollenallergie oder solche, die an vielbefahrenen Straßen wohnen. Auch wer nachts wegen Straßenlärm kein Fenster kippen will, verschafft sich dadurch einen Vorteil. Schlafen wir mit geschlossenen Fenstern und ohne dass die verbrauchte Luft zumindest durchmischt wird, zum Beispiel von einem Ventilator, reduziert das die Schlafqualität um rund 8%. 8% schlechterer Schlaf klingt nicht furchtbar, und das ist es für einige auch nicht. Es ist in etwa so blöd wie 8% weniger Gehalt. Kurze Zeit vielleicht machbar, aber auf Dauer definitiv besser nicht. Kein Mensch muss perfekt lüften. Keine Politik muss jetzt schon alle Antworten haben. Kaum eine Firma produziert jetzt schon schadstofffrei. Wie auch in unserem Leben vernachlässigen wir immer wieder Grenzen, eigene Bedürfnisse und das große Netz der Abhängigkeiten. Doch wir werden besser. Weg vom Ungewollten weist uns manchmal in die gleiche Richtung, wie es auch hin zum Guten tut. Ist das der Fall, sollten wir hinhören. Auf diesem Weg geht es voran. Seit 2021 haben wir die genauesten Grenzwerte, die es jemals gab. Und seit dem Ende des sauren Regens und der Einführung von bleifreiem Benzin wissen wir, wie stark Schadstoffe reduziert werden können, wenn Politik, Technik und Wissenschaft zusammenarbeiten. Unsere Lunge, dieses weiche, feinfühlige Organ, ist vielleicht entscheidender für unsere Zukunft als vieles, was sich laut in den Vordergrund drängt. Mit ihrer Fähigkeit, sich zart einzufügen, zu reagieren und im Stillen zu regulieren, hat sie die größte Herausforderung bereits geschafft: den Umgang des Lebens mit Sauerstoff. Was wir brauchen, wie wir ungewolltem Grenzen setzen und wo unser Gleichgewicht liegt, all das wurde im Atem längst entschieden. Fühlen wir uns müde oder überfordert, können wir uns darauf besinnen, wie es unserer Lunge gelingt. Atemzug um Atemzug.